Frau Präsidentin Gallo-Daniel, in Österreich herrscht Impfmüdigkeit, nicht erst seit heute, sondern schon einige Zeit lang. Das geht so weit, dass einige fast vergessene Infektionskrankheiten zurückkehren. Woher kommt das?
Woher das kommt? Ich glaube, man darf das jetzt nicht über alle Impfindikationen hinweg sagen, sondern man muss sich die einzelnen Impfindikationen ansehen, um spezifisch herauszufinden, warum es in einer Indikation eine Impfskepsis gibt oder Impfmüdigkeit gibt. Beispiel sei hier zum Beispiel erwähnt das Thema Kinderlähmung oder Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio-Kombinationen, die es in einer Impfung, in einem Impfstoff gibt, ist, weil wir die Erkrankungen einfach nicht mehr sehen. Wir sind nicht mehr gewohnt, Menschen zu sehen, die eine Behinderung aufgrund einer Kinderlähmung haben. Für uns ist diese Krankheit nicht präsent. Das heißt, warum soll ich mich vor etwas schützen, das nicht da ist, das ich nicht sehe, das ich nicht erkenne und somit vergesse ich drauf und oder denke ich mir, ich brauche es nicht. Das ist das sogenannte Impfdilemma, das wir haben. Wir schützen etwas, wir haben hohe Durchimpfungsraten und dann sehen wir es nicht mehr, die Menschen lassen sich nicht impfen und dann kommt diese Erkrankung wieder.
Das heißt zu sagen, es ist jetzt nur Corona und nur die ein bisschen vermurkste Impfpflichtverordnung der Regierung, das greift zu kurz.
Das würde ich sagen, das greift zu kurz.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Sind allerdings auch einige Erfolgsstories betroffen von dieser Impfmüdigkeit. Das beste Beispiel ist die FSME. Woran liegt das hier?
Bei FSME, da können wir nur auf eine Marktforschung rückgreifen sozusagen. Hier wissen wir, dass die Impfbereitschaft ja nach wie vor eine sehr hohe ist. Was wir allerdings sehen, ist die Bereitschaft, dass Eltern ihre Kinder gegen FSME schützen lassen wollen durch eine Impfung, nimmt eher ab. Und das, worauf das zurückzuführen ist, daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Diese Gründe kennen wir noch nicht. Aber was sehr aus meiner Sicht hier das Risiko ist, Kinder lernen ja auch Gesundheitsverhalten, wenn sie klein sind, ja? Und wenn sie lernen, dass sie Impfungen bekommen, damit sie geschützt sind, ja? Dann nehmen sie das ein Leben lang mit. Und das war bei FSME gerade ein Thema, was uns in der Vergangenheit immer geholfen hat. Und was aber noch ein wichtiges Thema ist, gerade bei FSME und Kindern ist, wir wissen, dass es keine kausale Behandlungsmethode gibt im Erkrankungsfall. Also die Impfung ist der einzige Schutz.
Im Vorjahr wurde die kostenfreie Influenza-Impfung eingeführt. Da gibt es leicht positive Signale, aber ich nehme an, nicht so, dass Sie wirklich zufrieden sind.
Das ist richtig. Es gibt positive Signale und wir haben es gesehen. Wir haben eine Durchimpfungsrate von 15%. 10% des Bedarfs wird ja vom Staat zur Verfügung gestellt und der Rest am Privatmarkt. Aber wir sind natürlich weit vom Ziel der WHO, die 75%, vor allem für Ältere, entfernt. Und es braucht einfach ein erweitertes Impfkonzept für Influenza, dass es für mehr Menschen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.
Mhm. Es ist natürlich aufgelegt die Frage, was tun, wie erhöht man die, wie motiviert man die Menschen, sich impfen zu lassen? Das ist ziemlich ein komplexes Thema. Ein Ansatz ist Kostenfreiheit, ein anderer Bequemlichkeit. Wie stehen Sie zu diesen beiden Dingen? Zum einen teure Impfungen, die in Österreich eben zwar empfohlen, aber nicht gratis sind, kostenfrei zu machen. Und zum anderen das Impfen erleichtern, das Impfbarrieren abbauen. Wie stehen Sie zu Impfstraßen, Impfen in Apotheken?
Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Je niederschwelliger es ist und je rascher ich zu einer Impfung komme, desto besser ist es, um die Impfbereitschaft zu steigern. Das negativste Beispiel ist, ich gehe zum Arzt, kriege ein Rezept, gehe mit dem Rezept in die Apotheke, hole mir den Impfstoff, lagere ihn zu Hause, gehe irgendwann zum Arzt, dann kriege ich dort keinen Termin und gehe wieder retour. Dann sinkt die Impfbereitschaft. Das heißt, ich muss genau diese Hürden abbauen und ich muss dorthin gehen, wo die Menschen sind. Impfstraßen ist sicher ein positives Thema, das haben wir bei Covid gesehen. Impfen in Betrieben ist ein Thema, Impfen in Schulen hilft auch, aber es würde uns wahrscheinlich auch helfen, neben den wichtigen Impfungen in den Ordinationen und Primärversorgungszentren, dass es auch für gewisse Impfungen zum Beispiel in Apotheken möglich ist. Zeigt sich auch im europäischen Vergleich, überall dort, wo die zusätzliche Option in Apotheken eingeführt wurde, haben sowohl die Ordinationen oder im ärztlichen Bereich die Impfungen profitiert, als auch die generelle Impfbereitschaft.
Mhm. Der Fiskalratschef Badelt hat vor kurzem von einer Demografiebombe gewarnt. Also das heißt, die Großelterngeneration, die jetzt sozusagen die Boomer, die jetzt wirklich in die Pension gehen, wenn sie es nicht schon sind, aber ist nicht gerade beim Impfen die Situation eine andere? Weil die Boomer sind ja, zumindest glaube ich das, die, die sich noch, die sozusagen vielleicht noch eben die von Ihnen beschriebenen Krankheiten kennen. Ist es nicht eher ein Elternproblem, sozusagen die jüngere, die mittlere Generation?
Also ich glaube, es ist beides. Ja. Ich glaube, das Thema bei den Boomern oder bei den Älteren ist, dass es oft, wie Sie angesprochen haben, viele Impfindikationen gibt, die sie selbst bezahlen müssen und die Impfungen einfach kostenintensiv sind und Menschen in Pension sich das einfach nicht leisten können. Deshalb braucht es ein Impfkonzept für alle Altersgruppen, besonders für ältere Menschen, um auch sozusagen die gesunden Lebensjahre erweitern zu können. Und das können wir durchaus mit Impfungen, sei es jetzt Pneumokokken, sei es RSV, sei es Influenza. Und das müssen wir schaffen.
Es gibt extrem teure Impfungen, Herpes Zoster zum Beispiel. Ja.
Also soweit uns bekannt ist, werden im Moment alle Erwachsenenimpfungen wie Pneumokokken, RSV, aber auch Herpes Zoster oder Diphtherie-Tetanus-Kombinationen evaluiert. Und es wird geschaut, was ist mit dem Konzept, das möglich ist, aus dem Finanzausgleich finanzierbar.
Abschließende Frage, was wäre jetzt das Wichtigste, was zu tun wäre in Zusammenarbeit von Regierung, von Gesundheitsstellen, Gesundheitsbehörden und der Industrie?
Eine Einigung, wie man ein Impfkonzept erweitern kann, welche Indikationen die wichtigsten sind, epidemiologisch gesehen und auch Krankheitslast bezogen gesehen, und eine Umsetzung dessen, was man 2023 beschlossen hat, von den Mitteln aus dem Finanzausgleich.
Danke für das Gespräch.
Danke.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.